ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Wer kennt das? Eine ganze Menge. Okay, für unsere Freunde aus dem Ausland, in Deutschland gibt es eine Kinderserie oder eine Show, wo man Rätsel raten muss. Und ich habe das als Kind schon geliebt. Es sind drei Möglichkeiten und da muss man da hin und her springen. Und das war mal ganz lustig und ich habe immer vom Fernseher gesessen und mitgesprungen und mir gedacht, auf welches Feld muss ich mich denn stellen? Und irgendwann kommt die richtige Antwort, da steht man richtig. So ist das ja manchmal im Leben. Ich liebe diese Show. Auch heutzutage, wenn ich mal kurz wieder reinseppe, finde ich das immer noch cool, erinnert mich an früher. Und das ist ja so im normalen Leben auch, dass man manchmal im Leben so herumtapst und nicht so genau weiß, bin ich hier richtig, bin ich da richtig oder bin ich da richtig. Manchmal weiß man es nicht so recht. Es braucht eine Erleuchtung, dass mal irgendwo wieder Licht in die ganze Sache reinkommt. So, eine Erkenntnis, jetzt stehe ich hier richtig. In der Fernsehshow ist es natürlich total harmlos. Da geht es darum, dass man irgendwelche Bällchen gewinnen kann und nachher möglichst gut dasteht. Aber im richtigen Leben kann das schon sehr elementar sein. Geradezu dramatisch. Und gerade dann, wenn es um geistliche Fragen geht, wenn es um die Frage darum geht, wo stehst du in Bezug auf Gott? Und da gibt es ein heiliges Erschauern manches Mal, glaube ich. Dass man denkt zum Beispiel, ich bin mit Gott schon im Reinen, alles super. Und dann geht auf einmal das Licht auf und du denkst, oh, so ganz heilig und rein ist mein Leben dann doch nicht. Wo stehst du gerade? Diese Frage will ich mit euch heute bewegen. Wir sind ja dabei, dass wir Meisterwerke für die Sommerpause uns anschauen. Das heißt also, wir wollen einige bekannte Kunstwerke uns anschauen und da auch dann natürlich in die biblischen Texte einsteigen. Und ich darf heute mit euch ein Bild anschauen, das mich super tief berührt hat. Also wenn ich vor meinem inneren Auge an Kunst denke, an biblische Inhalte, die durch Kunst transportiert werden, denke ich als erstes an das folgende Bild, das ich euch jetzt vorstellen will und mit dem, worüber ich auch nachdenken möchte mit euch. Und das ist dieses Bild von Rembrandt, der verlorene Sohn. Rembrandt hat diese berühmte Szene von Jesus aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn umgesetzt in dieses bekannte Bild. Eigentlich müsste es heißen, das Gleichnis von zwei verlorenen Söhnen und einem dem liebenden Vater, aber dazu werde ich später noch kommen. Ich möchte zunächst einmal die Frage stellen, warum diese Bilder uns überhaupt so tief berühren. In der Vorbereitung kam mir das so, dass ich dachte, Gott schenkt einem Menschen vor fast 400 Jahren ein Bild, das mich heute noch bewegt, wo etwas in mir passiert, dass ich einen Text noch besser verstehen kann. Es ist ja so, wenn ich Gottes Wort lese, dann bin ich derjenige, der das erstmal sich anhört, mit meiner Vorerfahrung. Das sind meine Bilder, die da entstehen. Mein Bild und dein Bild habe ich es mal genannt. Wenn es gut läuft, passiert etwas in die umgekehrte Richtung. Das heißt also, von Gottes Wort fängt etwas an, in mir zu wirken. Wenn wir uns jetzt vorstellen, da ist ein Künstler. Es ist dein Bild. Auch wenn dieses Bild hunderte Jahre alt ist, dieser Text hat auf sein Leben gewirkt. Und wenn ich... So wie der Text auf sein Leben gewirkt hat, bekomme ich auf einmal ein ganzes Bild. Sein Bild und mein Bild wird zu einem vollkommeneren Bild. Mir ist es so gegangen, als ich dieses Bild mir angeschaut habe, als ich da angefangen habe, das zu studieren. Das ist schon lange her, dass ich das erste Mal in meinem Leben gemacht habe. Dieses Bild tief zu studieren, sind mir ganz neue Dimensionen aufgegangen. Und ich hoffe, dass ich davon heute etwas rüberbringen kann, dass ihr begeistert werdet über dieses Bild, dass dieses Bild von Rembrandt, der 1606 geboren worden ist und 1669 gestorben ist, also viele, viele hundert Jahre schon tot, dass dieser berühmte Maler aus dem Barock uns heute etwas noch zu sagen hat mit diesem Bild. Dass ich in ein tieferes Verstehen hineinkomme, dass ich auf einer anderen Ebene angesprochen werde, also nur als nur auf dem Hören. Weil alles, was wir hören, wird gefiltert durch meine Erfahrung. Und hier bekomme ich noch einen neuen Zugang, nämlich das Bild eines Menschen, der das wunderbar in Szene gesetzt hat. Ich hoffe, dass du am Ende der Predigt tief berührt bist von dieser Wirklichkeit, dass du deinen eigenen Standpunkt in Bezug auf Gott neu bedenkst, dir die Frage stellst, hey, wo stehe ich eigentlich in Bezug auf Gott? Und dass du dieses Bild nicht vergisst. In guten Zeiten und in schlechten Zeiten ist dieses Bild mir schon Trost gewesen. Dass ich in meiner stillen Zeit, wenn ich am verzweifelt war, innerlich mir die Frage gestellt habe und dann dieses Bild vor meinem inneren Auge war und Gott durch dieses Bild mich ermutigt und getröstet hat. Und ich hoffe, dass es dir auch so geht. Diese Geschichte ist ja relativ bekannt und ich will sie deswegen nicht komplett vorlesen, sondern nur kurz skizzieren. Aus dem Lukas-Evangelium, da ist die Geschichte von zwei Söhnen. Der jüngere Sohn ist dreist und geht zum Vater und sagt, gib mir Vater das Erbteil, das mir zusteht. Und er geht dann in ein fernes Land, verprasst sein ganzes Geld und am Ende seines Geldes kommt zu allem Dramatik auch noch eine Hungersnot dazu, sodass er nicht mal mehr in der Lage ist, das Nötigste zum Essen zu bekommen. Er wird Schweinehirte, was für einen Juden im Kontext damals so das absolut allerletzte ist, was du werden kannst. Also Schweine sind im jüdischen Kontext unreine Tiere. Als Jude hast du mit Schweinen nichts zu tun. Das haben nur die Heiden getan. Und dieser junge Mann besinnt sich auf seine Herkunft, wo er eigentlich herkommt, und kehrt zurück zu seinem Vater. Und er weiß, dass sein Verhalten absolut ungebührlich war. Und er kann nicht mal da hoffen, dass sein Vater ihn wieder aufnimmt als Sohn. Aber er denkt sich, vielleicht kann ich wenigstens bei ihm arbeiten. Dann kriege ich wenigstens etwas Vernünftiges zu essen. Bei den Arbeitern, bei meinem Vater geht es auch ganz gut. Warum sollte ich nicht das versuchen? Und er hat sich schon so eine richtig tolle Entschuldigungsrede einfallen lassen. So hat die einstudiert auf dem Weg nach Hause. Und er sagt seinem Vater das auch, als er ihn in die Arme nimmt. Und der Vater geht da gleich drauf ein. Der holt gleich die ganzen Leute zusammen und fängt an, ein Fest vorzubereiten, weil sein Sohn wieder da ist. Die Entschuldigungsrede, da geht er gar nicht drauf ein. Und die zweite Szene, der ältere Bruder kommt zurück. Er ist verärgert, weil sein Vater so ein Fest feiert. Ein extrem kostbares Fest. Das Mastkalb wird geschlachtet. Und die Reaktion, also die letztliche Reaktion des älteren Bruders bleibt offen. Wir wissen nur, er ist verärgert, er ist eingeladen und was dann passiert, wissen wir nicht. Und ich glaube, Jesus hat das ganz bewusst gemacht. Die Frage ist, geht er auch rein und feiert mit oder haut er ab und schmollt und ist verbittert und will mit seinem Vater, mit seinem Bruder nichts mehr zu tun haben. Also, wenn wir in den Kontext in Lukas 15 reinschauen, dann wird deutlich, wenn wir dieses Bild auch anschauen von Lukas 15 her, dass es um zwei verlorene Söhne geht, nicht nur einer. So wie wir das häufig manchmal so einordnen. Das ist ja die Geschichte vom verlorenen Sohn. Lukas 15 beginnt mit folgenden Versen. Es nahten sich ihm, also Jesus, aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und dann Vers 2, und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde an und isst sogar mit ihnen. Das ist der Kontext. Damit fängt diese ganze Szene an. Dann erzählt Jesus erstmal ein Gleichnis von einem verlorenen Schaf. Dann erzählt er das Gleichnis von einem verlorenen Groschen. Und dann kommt diese Situation, dass er das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen und einem liebenden Vater erzählt. Die Zöllner und Sünder der damaligen Zeit, die haben sich überhaupt nicht um die moralischen Gesetze der damaligen Zeit gekümmert. Und das Judentum ist voll von Gesetzen. Es ist ihnen total egal, wie man sich zu verhalten hat. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert. So nach diesem Motto haben die Jungs draufgehauen. Sie waren der Abschaum der Gesellschaft. Und wie der jüngere Bruder haben sie ihr Erbe verlassen. Ihr Erbe aus dem Judentum, diese Beziehung zu Gott, haben sie verlassen und wollten damit nichts mehr zu tun haben. Sie waren nicht mehr angesehen in der Gesellschaft. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie kannten Gottes Wort und sie haben sich peinlich genau daran gehalten. Und sie haben sich die Frage gestellt, wie kann es sein, dass solche Typen wie der jüngere Sohn mit Jesus rumhängen? Das gibt's doch nicht. Das verstehen wir nicht. Der sitzt sogar mit denen am Tisch. In der Kultur bedeutet das, dass ich dich akzeptiere. Wenn Jesus also sagt, ich setze mich mit den Leuten an einen Tisch, sagt er, ihr seid okay. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten staunen Bauklötze. Das gibt's doch gar nicht. Der will ein Rabbi sein, der das Gesetz kennt und sitzt mit diesen Zöllnern und Sündern am Tisch. Da kommt richtig diese Empörung hoch. Wie kann der nur? Und dieses Gleichnis spricht nicht in erster Linie die jüngeren Brüder an, sondern Jesus hat besonders die älteren Brüder, also die Pharisäer und Schriftgelehrte im Blick, als er diesen Text den Leuten um die Ohren knallt. Er hält ihnen einen Spiegel vor. So hart sind eure Herzen, sagt er den frommen Leuten der damaligen Zeit. Und ich habe mir das so vorgestellt, wie das Tim Keller so schön ausgedrückt hat. Ich habe mir das früher so vorgestellt, dass wie Jesu ursprüngliche Zuhörer, die Tränen gekommen sind vor Rührung, weil sie es kaum ausgehalten haben, wie Gott sie doch liebt und wie willkommen sie geheißen worden sind. Und das, was Gott auch alles Tolles für sie getan hat, so sentimental, so habe ich diesen Text früher verstanden. Wenn wir aber diesen ganzen Kontext uns anschauen, dann muss uns klar sein, hier geht es nicht um Sentimentalität. Jesus knallt den Leuten diesen Text um die Ohren. Die sind zornig und erbost, so stelle ich mir das vor. Die haben so einen Hals bekommen, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das war ein heiliger Schock. Siehst du, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Und da ist bei den Pharisäern ein Licht aufgegangen, sie haben gemerkt, oh, hier hält uns jemand einen Spiegel vor und zeigt uns, wie verlogen wir sind. Lass uns zunächst einmal den Text beleuchten oder das Bild anschauen. Der Vater und der unmoralische verlorene Sohn, so möchte ich es mal nennen. Erstmal der Bibeltext, Vers 20, der kommt nach Hause. Und er machte sich auf von dem Schweinetrog und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist die Szene. Hier der Text für unsere internationalen Freunde. Und hier der Ausschnitt aus dem Bild. Rembrandt selbst ist kurz vor seinem Tod, als er dieses Bild malt. Der Kopf auf diesem Bild ist leicht geneigt, die Augen sind fast geschlossen. Rembrandt war selbst fast blind, als er dieses Bild gemalt hat. Er konnte nicht mehr gut sehen. Rembrandt schaut auf ein bewegtes Leben zurück. Er hatte selbst in Saus und Braus gelebt. Er war ein bekannter Maler in Amsterdam gewesen. 30 Jahre vorher hat er ein Bild gemalt, der verlorene Sohn, wo er sich selbst mit seiner Frau malt. Hier ein sehr bekanntes Bild, die offene große Rechnung. Rembrandt mit seiner Frau Saskia. Er hat das Glas erhoben, prunkvolle Gewänder haben sie an. Er hat viel Geld zur Verfügung gehabt als junger Mann. Und er hat das ganze Geld verpulvert, er hat viel geerbt, war ein extrem erfolgreicher Porträtmaler und hat das ganze Geld unter das Volk gebracht. Der Mund von ihm steht offen und er stiert uns als Betrachter an. So nach dem Motto, ich bin richtig voll besoffen. So stelle ich mir das vor. Guckt euch mal an, die Augen, der guckt so einen Mund offen, total lasziv, das Glas erhoben. Und was sehr spannend ist, hier ist ein V. Seht ihr den V? Der V ist ein Symbol für Eitelkeit. Der V, der diese Federn öffnet und damit darstellt, wie schön er ist. V, ein Symbol der Eitelkeit. Also das wird deutlich. Das hat Rembrandt gemacht. Das war seine Erfahrung. Da kommt er her. Und dann, kurz vor Ende seines Lebens, dieses Bild. Und was ist in dieser Zwischenzeit alles passiert in seinem Leben? Er hat unfassbar viele Schicksalsschläge erlebt. Er hat 1634 geheiratet, die Tochter eines Kunsthändlers und eines wohlhabenden Patriziers. Und dann 1635 ist sein erster Sohn gestorben. 1638 ist seine erste Tochter gestorben. 1640, also 2 Jahre später, ist seine zweite Tochter, die genauso geheißen hat wie seine erste, gestorben. Und einen Monat später ist seine Mutter verstorben. 1642, wieder 2 Jahre später, die geliebte Frau von Rembrandt, seine Saskia, ist auch gestorben und sie lässt ein 9 Monate altes Kind zurück, Titus. Er ist noch nicht mal entwöhnt von der Muttermilch. Jetzt steht Rembrandt da, alleine mit einem Kind. Und dann fängt er eine unglückliche Beziehung an mit dieser Amme. Die geht auch in die Brüche, diese Beziehung. Dann hat er eine neue Beziehung zu einer Frau. Und aus dieser Beziehung geht ein Sohn hervor. 1652 stirbt auch dieser Sohn.
Kann man sich das vorstellen? Ein Kind nach dem anderen stirbt, eine Frau nach der anderen stirbt. Was der mitgemacht hat? Und 1663 stirbt seine zweite Frau. Und er hat noch zwei Kinder, seinen Sohn Titus und eine andere Tochter, die ihn letztlich auch überleben wird. Aber kurz vor seinem eigenen Tod, 1668, heiratet sein Sohn Titus und ein halbes Jahr später stirbt auch der noch. Was hat der mitgemacht? Was hat der für eine bewegte Geschichte hinter sich? Hat in Saus und Braus gelebt, hat alles gehabt, war einer der bekanntesten Maler seiner Zeit damals schon. Hat sich auch moralisch überworfen. Hat alles verloren. Und auf diesem Bild, müde von der Last des Lebens, er hat alles ausgekostet. Wenn wir uns diesen Kopf des verlorenen Sohnes uns anschauen, auf diesem Bild, da ist keine Lockenpracht mehr wie 30 Jahre vorher im Bordell. Da ist nur noch ein kahlgeschorener Kopf. Der Kopf von einem Sklaven oder von einem Gefangenen. Wenn Menschen, egal ob in Konzentrationslagern, bei der Armee oder im Gefängnis, wenn ihnen die Haare abgeschnitten wird, dann wurde ihnen damit deutlich gemacht, du hast einen Teil deiner Identität verloren. Hier bist du nur noch eine Nummer. Zerbrochen. Nur noch eine Nummer. Ich habe vor kurzem die Biografie von Viktor Frankl und trotzdem Ja zum Leben sagen, wieder neu gehört als Hörbuch. Es ist so bewegend, wenn er in Auschwitz ankommt und die ganzen Juden dort selektiert werden und ihnen die Haare abgeschnitten werden und einige dürfen dann Gott sei Dank in eine echte Dusche. Aber sie haben nur noch eine Nummer auf dem Arm. Total zerbrochen. Und wenn wir dann in diesem Bild auch auf die verschiedenen Hände schauen, ich hoffe, das kann man hier einigermaßen erkennen, auffallend ist, dass die Hände verschieden sind. Die eine ist weiblich, elegant, die linke hier, diese. Und die rechte Hand ist eine abgearbeitete männliche Hand. Also Rembrandt malt damit etwas, was das die Heilige Schrift immer sagt. Gott ist nicht nur männlich, Gott ist auch Vater und Mutter zusammen. Es schlägt auch etwas Mütterliches im Herzen Gottes. Jesaja 66, Vers 13. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Wie eine Mutter eintröstet. Wenn du dich auf die Schnauze gelegt hast als Dreijähriger und ein blutiges Knie hast, dann rennst du zu deiner Mama. Mama nimmt dich in den Arm und tröstet dich. Und das wird in diesem Bild auch deutlich. Gott in seiner Ganzheit. Eigentlich kann der Vater ja gar nicht mehr so richtig sehen. Er nimmt ihn nur noch in den Arm. Das ist eine Geste, ein Ausdruck von Vergebung und Liebe. Diese ganze Berührung in diesem Moment hat etwas Vorsprachliches, etwas, was wir erleben, wenn wir noch gar nicht sprechen können, wenn wir von Vater und Mutter in den Arm genommen werden, wenn wir einfach nur berührt werden, wenn wir dieses Gefühl haben, du bist zu Hause, hier ist Heimat, hier ist Schutz, hier ist Sicherheit, da darfst du sein. Das drückt dieses Bild aus. Und wenn du negative Erfahrungen hast mit deinem Vater, negatives Vaterbild hast, ich glaube, dass Jesus, aber auch Rembrandt uns hier ein anderes Vaterbild vor Augen malen will, was du vielleicht erlebt hast mit einem Vater, der es vielleicht nicht so gut hingekriegt hat. Schau nicht auf deinen leiblichen Vater, wenn du eine negative Vatererfahrung hast, sondern schau auf Jesus, der uns den Vater vor die Augen malt, wie ihn die Heilige Schrift deutlich macht, und schau auf dieses Bild. Das bedeutet, du darfst nach Hause kommen. Du darfst diese erste Berührung wieder erleben. Als ich mein erstes Kind bekommen habe, das ist fast 8 Jahre her, da habe ich diesen kleinen Mann in meinen Arm genommen. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe ihn in den Arm genommen und habe gesagt, ich bin dein größter Fan. Aber erstmal diese Berührung. Und das ist halt etwas, wenn du Vater oder Mutter geworden bist, diese Berührung, dieser erste Moment, ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Und wenn ich mich selbst jetzt in diese Geschichte mit hineinnehme, meine Rolle als verlorener Sohn in den Zeiten in meinem eigenen Leben, wo ich merke, da habe ich nach Erfolg und nach Anerkennung gesucht und bin immer weiter weggegangen, habe viele Kompromisse gemacht, nur um Gemeinschaft und die Menschen nicht zu verlieren. Und solange man auf dieser Welle schwimmt, ist ja alles super. Aber wenn du irgendwann nicht mehr weiterkommst, dann fängt da an, Angst in dir aufzukommen. Angst in mir kam hoch. Angst, dass Leute hinter meine perfekte Fassade schauen können. Und ich wurde immer mehr abhängig von dem, was andere Menschen von mir dachten. Und ich habe angefangen, die Welt einzuteilen in Menschen, die mir helfen und Menschen, die gegen mich sind. Also auch diese Erfahrung teile ich. Ich finde mich selber in diesem Bild wieder. Als jemand, der weit, weit weggegangen ist in diese Welt hinaus, um nach Anerkennung, nach Erfolg zu suchen. Und es ist mir deutlich geworden, am Ende ist es ein Weg, der zum Tod führt. Und es ist in diesem Bild, diese Einladung, komm zurück zum Vater. Die Annahme der Gotteskindschaft. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Das war der Gedanke. Da hat jemand alles versaut. Im wahrsten Sinne des Wortes versaut. Da ist nichts mehr, auf das er stolz sein kann. Alles ist verloren. Aber dann kommt dieser Gedanke in seinen Kopf. Wenn ich hier weiter bleibe, werde ich sterben. Und er besinnt sich auf seine Herkunft. Und liebe Zuhörer, ich sage es mal ganz weit. Ich möchte dir sagen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, deine Herkunft bedeutet, dass du von Gott gewollt bist und dass du eingeladen wirst, da zurückzukommen. Und das möchte ich in dein Herz hineinsprechen. Du bist nicht dafür da, um bei den Schweinen zu sitzen zu bleiben und dass dein Leben dem Tod sich nähert, sondern du bist eingeladen, zurück zum Vater zu kommen. Wenn ich mich hineinversetze in die Rolle des Vaters auf diesem Bild, in dieser Geschichte, versteht mich nicht falsch, der Vater wird in der Regel als Symbol für Gott oder als der steht für Gott in diesem Bild, so wird das dargestellt. Und das sind wir beide nicht, du und ich, wir sind beide nicht Gott. Aber Gott lebt in uns. Jesus lebt durch seinen Heiligen Geist in uns und er ist uns damit Vorbild in einer Art und Weise, wie wir den Menschen begegnen dürfen und sollen. Jesus hat im Auftrag seines Vaters die Menschen mit Liebe, mit Gnade und mit Barmherzigkeit berührt. Er hat sie in die Arme genommen. In Johannes 20 sagt Jesus, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Mit der gleichen Sendung. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also auch da kann mir dieses Bild helfen. Ich frage mich, ob Menschen sich auch so in meiner Gegenwart fühlen. Einfach willkommen, mit Gnade angenommen, Barmherzigkeit in meiner Gegenwart, in unserer Gegenwart als Gemeinde. Als Kirche, als einzelne Christen sind wir Repräsentanten von unserem Vater im Himmel. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, sagt Paulus. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Botschaft. Das ist unser Herzschlag. Wo sind die verlorenen Söhne? Wo sind die jüngeren Brüder? Fühlen die sich bei uns in der Kirche wohl oder sagen sie mit den frommen Leuten, da gehe ich lieber nicht hin, weil die schauen sowieso auf mich herab. Wie gehen wir mit unseren Schwestern und Brüdern um, die versagt haben? Wie gehen wir mit den Menschen um, die gar nicht unsere geistlichen Schwestern und Brüder sind? Sind sie willkommen hier? Die Zöllner und Sünder haben sich bei Jesus wohlgefühlt. Und wenn das bei dir und bei mir anders ist, dann haben ich und du ein Problem. Wir müssen uns fragen, wenn wir dieses Bild vor Augen haben, wenn wir diesen Text vor Augen haben, sind wir auch in der Lage, wie der Vater, die Menschen anzunehmen? Wenn wir dann als zweites auf den moralisch korrekt verlorenen Sohn schauen, der ja auch hierin vorkommt, hier erstmal wieder der Text, Vers 29. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, also diesmal jetzt der ältere Sohn, siehe, so viele Jahre diene ich dir und deine Gebote habe ich nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Rembrandt bringt in dieser Szene zwei Bilder zusammen. Die Heimkehr des jüngeren Sohnes und die Reaktion des älteren Sohnes. Und die Menschen auf der linken Bildhälfte, also der Vater und der verlorene Sohn, sie ruhen. Hier. Die beiden ruhen. Und er schaut nur noch. Hier ist der Blick von oben herab. Ich habe das mal durch diese Hilfslinien deutlich gemacht. Kann man nicht so gut erkennen, gebe ich zu. Ich hätte weiß nehmen sollen. Aber man kann, glaube ich, erkennen, was ich deutlich machen will. Es ist der Blick von oben herab. Und an dieser Stelle ist den Pharisäern garantiert der Kragen geplatzt. Es war klar, dass Jesus ihr hartes Herz offenbart. Der Ältere hatte Groll im Herzen, weil er versucht hatte, seinen Nutzen daraus zu ziehen, aus der Tatsache, dass er seinem Vater so viele Jahre dient. Nicht nur der jüngere Sohn hat den Vater ausgenutzt, auch der ältere Sohn hat den Vater ausgenutzt, nur für seine eigenen Zwecke. Und auf beide muss der Vater zugehen, auf den jüngeren Sohn und auf den älteren Sohn. Und muss sie beide einladen zu dem Fest, das gefeiert wird. Beide Söhne wollen eigentlich nur den Segen, wollen einfach nur das Gute, Positive aus dem Portemonnaie von Papa, aber nicht den Papa selbst. Der Vater interessiert sie eigentlich beide nicht, bis zu diesem Zeitpunkt. Man kann also gegen Gott rebellieren, indem man gegen seine Gebote verstößt oder indem man sie ganz peinlich genau einhält. Und dann immer mit diesem Hintergedanken, jetzt habe ich doch so toll mich verhalten, jetzt habe ich es doch verdient, dass Gott mich segnet, jetzt muss es doch sein, dass der Himmel mir offen steht und Gott nur noch den Segen auf mich herabströmen lässt. Das ist das Krasse an dieser Geschichte. Die Reaktion von dem älteren Sohn, die ist uns offen. Wir müssen uns die Frage stellen, als Zuhörer, ja, was würde ich denn jetzt tun? Wie will ich denn darauf reagieren? Derjenige, der sein Geld mit den Huren und mit den Säufern verbracht hat, der ist in dieser Geschichte gerettet. Derjenige, der alles richtig gemacht hat, da ist es am Ende offen. Ist der auch gerettet? Ist der auch mit dabei beim Fest oder nicht? Das Fest ist ja ein eschatologisches Bild, also ein Bild von der endzeitlichen Feier bei Gott. Das benutzt Jesus ganz oft. Ein Fest, das gefeiert wird. Bei Gott zu sein. Bei Gott, ihr Lieben, wird es nicht langweilig werden. Ich habe vor einiger Zeit darüber gesprochen. Diese große Party, die am Ende der Zeit gefeiert wird. Es wird nicht langweilig werden und wir werden nicht auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen. Sondern wir werden feiern. Und die Frage ist, lieber frommer Mensch, auf welcher Seite stehst du? Wo geht das Licht an? Und das Licht geht an, in diesem Fall, als das Herz offenbart wurde. Ihr Lieben, und ich kenne das aus meinem eigenen Leben gut, dass ich gedacht habe, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe doch so viel gebetet. Ich bin sogar Pastor geworden, habe mich darauf eingelassen, dieses Studium zu machen. Habe gesagt, Gott, ich mache doch alles. Und als ich so krank war, habe ich das schon so oft erzählt, bin ich daran verzweifelt, dass Gott nicht eingreift. Aber Gott hat sich auf meine Spielchen nicht eingelassen, weil das Herz eines älteren Sohnes ist. Gott, du musst mich doch jetzt. Und ich wusste, wie fromm ich doch bin und wie unfromm die anderen sind. Ich habe in meinem Geist auf andere herabgeschaut und ich mir gedacht, ich bin noch viel weiser und viel frommer und ich habe mehr gebetet als ihr und mehr die Bibel gelesen als ihr. Aber es war aus diesem Herzen. Das war erschütternd, als mir das klar geworden ist. Das war mir so peinlich, als Gott das Licht angemacht hat. Und ich nur dachte, oh, Back, Herr, vergib mir. Und ich glaube, dass es etwas sein kann, wo wir uns herausfordern lassen müssen, immer wieder, hey, was ist meine Herzenshaltung gegenüber Gott? Suchen wir Gott, damit wir Gebetserhörung bekommen, damit wir ein gutes, gesegnetes Leben erleben, damit wir eine Fahrkarte in den Himmel bekommen. Ich zitiere noch einmal Tim Keller. Wenn Sie wie der ältere Bruder glauben, Gott müsse Sie segnen und Ihnen helfen, weil Sie sich so viel Mühe gegeben haben, um ihm zu gehorchen und ein guter Mensch zu sein, dann kann Jesus vielleicht Ihr Helfer, Ihr Vorbild oder Ihre Inspiration sein, aber er ist nicht Ihr Erlöser. Das besorgen Sie sich ja schon selbst. Sie sind Ihr eigener Erlöser. Und es ist extrem wichtig, diese Geisteshaltung bei uns zu überprüfen. Warum tue ich etwas für Gott? Warum mache ich das? Welche Gedanken kommen mir, wenn mir negative Dinge passieren? Was passiert dann? Wenn in meinem Leben etwas schief geht, dann denken diese älteren Brüder häufig, das habe ich nicht verdient. Wo ich mir doch so viel Mühe gegeben habe, ein guter Christenmensch zu sein. Und eigentlich ist es nur dieser Wunsch, Gott unter Kontrolle zu bekommen durch mein moralisch tolles Verhalten. Sünde bedeutet also nicht einfach nur ein paar Gesetze einzuhalten. Sünde bedeutet einfach, Jesus macht die Liste hier viel, viel weiter. Er erweitert den Begriff von Sünde. Sünde bedeutet, sich selbst an Gottes Stelle zu setzen, den Platz als Erlöser, als Herr und als Richter einzunehmen. Sünde bedeutet, die liebevolle Beziehung zum Vater zu verlassen und nicht Gott um seiner selbst willen zu lieben. Egal, ob er mich segnet oder nicht segnet. Gott, ich liebe dich, weil du mich zuerst geliebt hast. Das steht. Und wenn du keinen einzigen Tropfen Segen in deinem Leben mehr bekommst, dass Gott dich liebt und dass er sich bei dir oder dich mit ihm in der Ewigkeit verbunden wissen will, seit Golgatha kein Zweifel mehr dran. Das bleibt und er wird dich trotzdem segnen. Und gerade deshalb, das ist der einzige Grund, warum wir Segen erwarten dürfen, ist die Gnade Gottes. Der ältere Sohn schaut hier noch verächtlich auf die anderen herab. Er sagt sogar, dein Sohn. Das ist nicht mehr mein Bruder. Dein Sohn, ich habe mit dem nichts mehr zu tun. Wenn ihr euch das Bild mal anschaut, er steht am weitesten weg vom Vater. Er steht am weitesten weg. Und ich habe gemerkt, je mehr ich mich mit dem Bild beschäftigt habe, ich wünschte mir so sehr, er würde endlich einen Schritt auf seinen Bruder zumachen. Er möchte doch bitte sich auch bei seinem Vater in die Arme legen und zusammen weinen, dass sein Bruder wieder da ist. Wenn ich die zweite Szene malen dürfte, und Gott lobt, dass ich kein Maler geworden bin, aber dann würde ich das so malen. Ich würde malen, wie der Vater beide Söhne in einem Arm hat und sie zusammen Wein trinken oder ein Bier oder was weiß ich was. Das ist also die Herausforderung für mich, dass ich mich auch in diesem Bild wiedererkenne, ich, der ich doch auf andere herabschaue, dass ich anfange, mich zu vergleichen und hoffe, dass ich immer der auf der richtigen Seite stehe. Wir wollen jetzt gleich ein Lied zusammen singen und ich möchte euch einladen, dass wir uns mal so die Frage stellen, wenn jetzt das Licht angeht, wo stehe ich eigentlich? Wir wollen Good, Good Father, dieses wunderschöne Lied zusammen singen. Und mir so auf dem Herzen, nicht einfach nur heute die jüngeren Brüder einzuladen. Wir machen das ja in unserer Gemeinde immer, dass wir einladen, zum Vater zu kommen. Und damit meinen wir in der Regel die jüngeren Brüder, die sagen, okay, und Schwester natürlich, ich möchte zu Gott kommen. Das wird auch heute eine Möglichkeit geben, das zu tun. Aber auch wir älteren Schwestern und Brüder, dass wir uns fragen, hey Gott, wie stehe ich eigentlich in Bezug zu dir? Habe ich auf die anderen herabgeschaut? Bitte schenk mir ein neues Herz, gib mir Vergebung für das, wo meine Haltung nicht in Ordnung war. Steh doch bitte auf zum Gebet. Ich möchte erstmal ein Gebet vorschlagen für die jüngeren Brüder. Wenn für jemand da ist, der sagt, ich sehe mich in diesem Bild als der jüngere Sohn. Ich habe nichts mehr, auf das ich noch stolz sein kann und gegenüber Gott total versagt. Dann darfst du heute zu diesem Vater kommen und das durch ein Gebet ausdrücken. Und ich möchte fragen, ob jemand da ist, der sagt, das möchte ich heute das erste Mal tun in meinem Leben. Dass du das kurz durch ein Handzeichen deutlich machst und dann werden wir zusammen ein Gebet sprechen. Die ganze Gemeinde, ist jemand da, der sagt, das möchte ich heute das erste Mal festmachen. Und das erleben, dass ich von Gott berührt werde. Ich sehe jetzt keinen. Deutlich die Hand hoch, falls jemand da ist, der sagt, heute möchte ich das festmachen. Okay, das ist nicht der Fall. Dann möchte ich beten für uns, die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind. Jesus, und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns zeigst, wie wir in Bezug zu dir stehen. Und so oft habe ich das erlebt, haben das vielleicht auch andere Schwestern und Brüder erlebt, dass wir Groll im Herzen haben, dass wir uns vergleichen, dass wir versuchen, dich unter Kontrolle zu bringen, indem wir gute Werke tun und damit eigentlich fernstehen von dir, weil wir nicht mehr abhängig sind von deiner Gnade. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass in deinen Armen Platz ist für die älteren und für die jüngeren Brüder. Und ich bete, dass wir das als Gemeinde sind und bleiben und werden, dass wir nicht auf andere herabschauen, sondern dass wir Menschen willkommen heißen in unserer Mitte, die noch jüngere Brüder sind. Ich bete, dass du dieses Bild, auch dieses Bild von Rembrandt, tief in unser Herz einprägst, dass wir es nicht vergessen, wo unser Platz sein soll. Good, good Father.